Gut, Möglichkeiten der Softwareinstallation. Wir können, ja, wer schon ein bisschen länger dabei ist in der Linux-Welt, kennt vielleicht noch das Configure-Make-Make-Install oder wenn man ganz neue Software austesten möchte, wo es halt noch keine Softwarepakete gibt, muss man auch manchmal noch diesen Weg gehen. Ansonsten stellen einen die Entwickler von Projekten meistens zumindest irgendwelche Skripte bereit, die einem dann alles machen. Oder es sind Ruby-Gems oder sowas, worauf die alle aufbauen, die dann eh nochmal ein bisschen anders sind. Ja, oder was man halt wirklich manchmal in Unternehmen sieht von eingefleischten Linux-Unix-Admins, wir kopieren alle Pakete von einem Server auf den nächsten, PR-Sync rüber, dann sind die gleich und wir haben unsere Software da. Kann man machen. Wir wollen uns aber den schönen Weg anschauen, wie man Pakete nutzt. Da haben wir nämlich einen Vorteil. Wir sehen, welche Software installiert ist. Wir haben bei jedem Paketmanager eine Datenbank, wo alle installierten Pakete drin sind, wo man nachschauen kann, welche Dateien gehören zu welchem Paket und auch, ob jemand an diesen Dateien Veränderungen vorgenommen hat. Also ein kleines Verifikation, ob irgendjemand eingebrochen ist oder was er schon mal angepasst hat, kann man hier schon mal initial machen. Die berücksichtigt einfach Abhängigkeiten. Wir müssen nicht selbst schauen, welches Paket oder welche Software müssen wir installieren, damit es hinterher funktioniert, sondern die Pakete wissen, welche Pakete noch installiert werden müssen, welche Software vorhanden sein muss und dann können wir diese Abhängigkeiten entweder sehen, wenn wir blankes RPM oder DPKG nutzen oder wenn wir jetzt fortschrittlicher sind und nehmen einen sogenannten Meta-Manager oder auch Paketmanager sonst genannt, Zipper, Apt, Yum, der uns dann auch von Repositories alle Abhängigkeiten direkt mit installiert, wo wir uns dann überhaupt nicht mehr drum kümmern müssen, ist es noch einfacher für uns. Nachteile sind manchmal, dass man eventuell nicht die aktuellste Software-Version hat. Die Softwareentwickler sind meist ein bisschen schneller als die Paketierer und somit ist man manchmal eventuell gezwungen, doch Software so zu installieren, oder man baut sich die Pakete selbst und da soll man jetzt hier nach dem Vorteil so ein bisschen ja, sehen, wie das möglich ist. Software-Pakete? Genau. Ian Murdoch hat mal über Paketmanager gesagt, dass the single biggest advancement Linux has brought to the industry, also wirklich mit der Vorteil, den wirklich mal jetzt, Linux gebracht hat. Wir können einfache Pakete installieren, wir können Abhängigkeiten mit berücksichtigen und weiter. Genau, wir haben definierbare Abhängigkeiten. Das heißt nicht nur, wir können sagen, installiere mir Paket Z noch dazu, sondern auch, ich möchte gerne genau diese Version oder neuer, dass man auch genau weiß, bei einer Library, okay, ich habe auch die Version da, die genau die Funktionalität mitbringt, die ich haben möchte. Nicht irgendeine uralte Version davon. Wir haben diese Datenbank der installierten Pakete, wo wir einfach jetzt schauen können, ist ein Paket schon da, welche Dateien gehören alle dazu. Wir können auch andersrum schauen, wenn wir eine Datei finden, ja, zu welchem Paket gehört die überhaupt oder wie kam die hierher. Ja, Validierung, Verifizierung der Dateien, wir können schauen, hat jemand an diesem Binary was verändert, dass hier aufgerufen wird, alle solche Sachen sind damit drin. Und ganz schön, Routine für Installation, Deinstallation. Also wir können dafür sorgen, dass Pakete installiert werden. Wir können hinterher automatische Skripte ausführen, die uns das System weiter vorbereiten. Und beim Deinstallieren können wir dafür sorgen, dass das Paket auch, ja, ich sag mal, annäherungsweise komplett entfernt wird. Man hat halt manchmal so ein paar Regeln, auch die Konfigurationsdateien lässt man manchmal noch da, manchmal nicht. Das ist dann immer so ein bisschen die Frage von dem Paketierer. Aber so die Binaries sind eigentlich dann in der Regel immer weg. Pakete bestehen aus Metainformationen, aus einem Dateiarchiv, wo dann die eigentlichen Dateien drin sind und aus Skripten. Diese Skripte sind eigentlich bei jeder Paketmanager dabei, also ob RPM, DEP, Arch Linux hat die auch, ob wir vor der Installation irgendwas machen müssen, nach der Installation. Beispiel ist hier, wir haben irgendeinen Dienst, der als Daemon laufen soll. Dem gibt man natürlich auch am besten noch einen Benutzer dazu, also macht man vorher ein Deinstallationsskript, was schaut, okay, ist ein Benutzer schon da, der so heißt, oder er wird angelegt. So, hier haben wir mal die Metainformationen von dem ja, Apache-Paket von SUSE, deswegen heißt es hier Apache 2 und nicht HTTPD. Wir sehen hier ganz klar, wir haben den Namen, die Versionsnummer, eine Release-Nummer, welche Architektur, wann er was installiert. Dann wird bei RPM, kann man die Pakete in bestimmte Gruppen einsortieren, Lizenzangaben, Signatur und ja auch eine kleine Beschreibung dazu. Das gleiche haben wir bei Debian auch. Sieht recht ähnlich aus, halt ein bisschen anders, aber wir haben die gleichen Informationen drin. Wir haben hier oben wieder den Paketnamen, um den es geht, die Versionsnummer, aus welcher Sektion es kommt, wann es installiert wurde. Die ganzen Abhängigkeiten sehen wir hier gleich mit. Und genau, das sind so die Metainformationen, die uns helfen, wenn wir so ein Paket installieren wollen, wenn wir weitere Informationen dazu haben wollen. Dann weiter, wenn wir so ein Paket installiert haben, können wir uns anzeigen lassen, welche Dateien da enthalten sind. Bei RPM geht das mit Query und dann List, also dieses -QL. Paketnamen sehen wir hier, ist nur ein Ausdruck, da sind natürlich viel mehr, aber das passt alles nicht auf die Folie. Ist auch nur dafür da, um mal so zu zeigen, was man da so sieht. Also wir sehen, wir haben das EDC Apache-Verzeichnis und da ein paar Konfigurationsdateien drin. Und bei Debian die gleiche Ausgabe. Wir sehen, welche Dateien, welche Verzeichnisse gehören zu diesem Paket. Pakete bauen. Da geht es jetzt darum, ja, was müssen wir machen, um aus einem Archiv, aus einer einzelnen Datei, die wir irgendwie auf ein System bringen wollen oder die wir installiert haben wollen, wie wollen wir, können wir da ein Paket bauen? Da schauen wir uns ja RPM an. Zu Debian habe ich ein paar Sachen. Bin jetzt aber nicht der fitteste in Debian-Paketierung. Also wenn ihr Fragen habt, kann ich versuchen, euch die zu beantworten. Wenn bei Fragen jemand anders im Raum sich bereit fühlt oder fähig fühlt, die Frage richtig zu beantworten, habe ich auch nichts dagegen. Wenn ich ganz großen Blödsinn rede, dann natürlich sofort die Hand hochheben und dann möchte ich, dass das auch auf dem Band ist und ich korrigiert werde. Und zu RPM habe ich ja ein paar mehr Informationen, ein paar mehr Demonstrationen. So. Was sehen wir hier? Wir sehen hier eine Software, oder wir wollen hier ein Paket bauen für eine Software OSC. OSC ist der Kommandozeilen-Client für den OpenSUSE Build Service, beziehungsweise Open Build Service, auf den wir später nochmal zurückkommen. Sehen hier einmal RPM und DEP nebeneinander gelegt, was wir da brauchen. Bei RPM brauchen wir natürlich, oder beziehungsweise bei beiden, brauchen wir einmal das Archiv, wo die Software drin ist. Das haben wir hier als TargetZ. Dann haben wir bei RPM eine optionale osc.changes, das ist einfach die Changelog-Datei, die dann benutzt wird, und dann osc.spec. Und in dieser Spec ist sozusagen, sind die Metainformationen drin und die Bauanleitung. Hier alles in einer Datei. Skripte würden da auch am Ende mit eingetragen werden. Das ist hier bei RPM alles eine Datei. Bei Debian ist es ein bisschen anders. Wir haben da ein Unterverzeichnis Debian, beziehungsweise haben wir mehrere Dateien. Wir haben aber die Changelog-Datei. Ist eigentlich von der Syntax her, glaube ich, ein bisschen anders. Da stehen auch die ganzen Changes drin. Wer hat sie gemacht? Wann wurden sie gemacht? Wir haben eine Control-Datei. Da stehen Metainformationen drin. Copyright, unter welcher Lizenz ist diese Software, und in der Rules-Datei ist dann eigentlich alles drin, was gemacht werden muss, um diese Software zu installieren, beziehungsweise was gemacht wird, damit dann hinterher dass die Software in ein bestimmtes Verzeichnis installiert werden kann, kopiert werden kann und dann in dieses Archiv eingebaut werden kann, was dann das richtige Paket ist. Sehe ich hier Kopfschütteln? Achso.
Rules ist hauptsächlich ein Makefile, um die Software überhaupt zu übersetzen und zu bauen. Die Skripte sind in anderen Files.
Achso, ja. Das wollte ich sagen, also Skripte, ja, es sind nicht die Pre-Post-Installations-Skripte, es sind, was muss ich machen, damit die Software installiert wird. Danke. Genau sowas meine ich, eventuell Unklarheiten sofort reinigen. So, RPM. Erster Teil der Spec-Datei, wir sehen hier diese Metainformation, ähnlich zu dem, was wir eben bei der Ausgabe von diesem RPM QI gesehen haben. Wir sehen den Namen, die Version. Release ist hier auf 0. Ist hier eine Besonderheit, es ist halt, hier diese Datei wird in dem Build-Service benutzt, wo dann das Release automatisch gehandhabt wird. Wir können jetzt hier aber 6.1, 6.2 sowas eintragen. Dann eine Summary, eine Kurzfassung, was macht dieses Paket. Das wird dann zum Beispiel, wenn man einen Paketmanager oder ein Repository abfragt, dann mit dem Paketmanager die kleine Zeile, die Kurzbeschreibung zu diesem Paket. Wir haben hier die Gruppe, eine URL, wo die Software zu finden ist oder wo das Projekt zu finden ist, aus der die Software kommt. Und dann also hier in dieser Version haben wir eine Sourcenangabe, die ist jetzt ein bisschen kryptisch geschrieben. Wir können hier einfach mit Makros, mit Variablen auf Sachen zurückgreifen, die wir schon in dieser Datei gesetzt haben. Wir haben hier Prozent reingeschweiften, Klammern, Name und Version. Und da greifen wir einfach auf die Sachen zurück, die wir oben schon angegeben haben. Wir hätten ja auch schreiben können, OSC-0.162.1.targetz statt, so wie es hier geschrieben ist. Man macht es sich halt einfach immer ein bisschen einfacher. Wenn man jetzt die nächste Version paketiert, muss man nur das Archiv erneuern und die Versionsnummer anpassen und nicht noch weiter unten im Verlauf von dieser Datei noch Sachen anpacken. Einfach, wie man es vom Programmieren her kennt, man nimmt Variablen, um sich das Leben zu erleichtern. Dann haben wir ein Buildroot. Da drin wird das Ganze gebaut. Darin werden Pakete installiert, die zum Bauen benötigt werden. Und dann wird darin auch diese Software reingebaut. Und dieses Buildroot wird hinterher auch eingepackt. Gehen wir dann im zweiten Teil. Build requires, welche Pakete werden benötigt, damit dieses Paket gebaut werden kann. Wir sehen hier das Paket RPM Python. OSC ist in Python geschrieben, deswegen ist hier dieses Paket dabei. Und hier eine Besonderheit, es braucht auch RPM Python hinterher, weil der OSC halt mit RPM interagieren kann. Es ist ein Tool zum Bauen. Deswegen wird das hier nochmal hinterher bei der Installation benötigt. Also Build requires, was brauche ich, um das Paket zu bauen? Requires, was brauche ich auf dem Zielsystem, damit ich dieses Paket installieren und benutzen kann? Build-Arch-Architektur, gehen wir hier in No-Arch, weil Python ist Architektur unspezifisch. Es läuft auf jeder Architektur, deswegen kann man sich hier das ganze Paket für 32-Bit, 64-Bit einmal bauen, einmal benutzen. Deswegen gibt man hier Build-Arch, No-Arch an. Und unter Description schreibt man ein bisschen ausführlicheren Text, was mit diesem Paket gemacht werden kann. Man kann ausführlichen Text schreiben. So, der zweite Teil. Das entspricht jetzt so grob den Rules bei Debian. Wir haben hier einzelne Sektionen, Preparation, %prep, %build, %clean, %files unten. Das sind keine Makros, das sind wirklich so die Sektionen, die jetzt eingeleitet werden, in denen bestimmte Sachen gemacht werden. Die Prep-Sektion ist dafür da, um Sachen vorzubereiten. Hier wird mit dem Makro setup-q wird der Tarball ausgebaut. Das -q ist einfach nur, damit man die ganze Ausgabe nicht hinterher im Log sieht, also Quiet-Schalter. Wir kennen auch mehrere Parameter, je nachdem, ob das Archiv hinterher den Syntax, Name, Version wieder so hat, wie wir es oben gesehen haben, oder ob das ausgepackte Verzeichnis anders heißt, können wir noch weitere Schalter setzen. Aber ansonsten sorgt das grob dafür, dass der Tarball erstmal ausgepackt wird. Dann in der Build-Sektion würde man jetzt zum Beispiel ein C-Programm kompilieren. Würden jetzt hier die Configure- und Make-Aufrufe reinkommen. Haben wir bei Python nicht, deswegen ist diese Sektion einfach leer. Die Install-Section ist dann da, was machen wir, also wie installieren wir jetzt diese fertige Software oder die Software, die eventuell kompiliert wurde. Hier sind es Skripte. Wir rufen hier einfach ganz normal dieses Set of Python an. Und wichtig, wenn man so ein RPM baut, man muss immer einen in dieses Buildroot rein installieren. Das ist hier dieser --root-Schalter. Da installieren wir jetzt alle Dateien in dieses Buildroot und hinterher kann dann das RPM-Bild schauen, okay, welche Dateien wurden hier in dieses Buildroot reinkopiert, sind die auch in dem Paket drin und wenn nicht, kann es Fehlermeldungen geben, je nach Einstellung. Dann haben wir die Clean-Section, da wird das Buildroot am Ende nochmal aufgeräumt. Das ist eher so ein Standard, der ist immer drin. Da muss man nichts weiteres machen. Unten dann %files, da listet man jetzt die ganzen Dateien auf, die man haben möchte, die installiert wurden und kann hier auch verschiedene Rechte noch setzen, welche Datei muss ausführbar sein, welche Datei soll einem bestimmten Benutzer gehören. Das alles ist dann in der Files-Sektion. Und wenn Dateien installiert wurden ins Buildroot, die nicht in der Files-Sektion auftauchen, gibt es eine Fehlermeldung. Frage?
der PrepSec kennzeichnet vor dem Setup. Ist das so?
Ja, das ist ein Makro. Also das ist, die Setup ist kein Kommando, sondern das ist eine Makro, ganz einfach Textersetzung, das ist hinterlegt, was da aufgerufen wird dahinter. Okay, die habe ich eben rausgeworfen, okay. Was muss man machen, wenn man jetzt sowas hat? Das ist so, okay, wir haben jetzt die Spec-Datei geschrieben, wir haben die Changes-Datei, wir haben ein Archiv. Oder bei Debian haben wir die Rules-Datei, Control und so weiter. Das Ganze müssen wir jetzt auch irgendwie paketieren. Im Idealfall hat man dafür einen extra Build-Host oder eine Workstation halt, auf dem man die passenden Tools installiert. RPM-Build bei RPM. Debian DevTools. Ich habe gleich eine Liste. Ich mal lieber darauf. Dann installiert man die Bauabhängigkeiten, wenn man noch weitere hat. Und eventuell Kontrolldateien vorbereiten. Ja, das sind, damit meine ich Spec-Datei, Control bei Debian. Build-Tools, hier haben wir sie. Bei RPM haben wir RPM-Build, was das Ganze macht. Warteabhängigkeiten, ja, wir können uns noch ein paar Helfer installieren, wie hier bei Debian gelistet. Wir haben das Paket Build-Essentials, wir haben Dep-Helper, DH-Make. Quilt könnte ich auch bei RPM installieren, ist jetzt kein Muss. Quilt nutzt man gerne, wenn man viele Patches hat. Oder einfach, um sich das Leben so ein bisschen noch zu vereinfachen. Das ist ein schickes Tool, um automatisch das Archiv auszupacken, zum Vorbereiten und Patches zu erstellen. PageRoot, um das System ein bisschen abzusichern, wohin das installiert wird. Und Lintchen, Gegenstück dazu wäre bei RPM, RPM Lint, um einfach nochmal Checks drüber zu laufen, ob man sich auch an gewisse Regeln gehalten hat. Teilstruktur bei RPM ist jetzt ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Wir brauchen ein spezielles Verzeichnis RPM-Build. Da gibt es einmal global unter User-SRC-Packages oder jeder Benutzer kann es jetzt auch selbst ablegen. Hat den Vorteil, wir können dann als normaler Benutzer arbeiten ohne Root-Rechte. Wenn wir unter User-SRC-Packages arbeiten, brauchen wir natürlich Root-Rechte. Und man sollte nach Möglichkeit immer ohne Root-Rechte bauen. Weil man sonst sich irgendwie, ja, so ein System ist hinterher eventuell nicht mehr das gleiche, wenn man Fehler gemacht hat. So, wir haben hier verschiedene Unterverzeichnisse. Build, Buildroot, in dem wird dann gebaut. RPMs, da liegen dann nach Architektur sortiert die gefertigten Pakete. In Sources legen wir einfach die ganzen Source-Dateien rein. Und unter Specs legen wir die Spec-Dateien. Unter Debian ist das ein bisschen einfacher. Wir brauchen zumindest nicht ein spezifiziertes RPM-Build. Wir nehmen ein Verzeichnis, in dem wir die Sourcen ausgepackt haben und packen da in ein Unterverzeichnis Debian die ganzen Dateien. Und dann rufen wir auf dieser Ebene die Build zum Beispiel Kommando auf, um das Paket zu bauen. Also können hier irgendwo in einem Dateisystem das Ganze machen. Hier ist nur wichtig, dass wir dann ab hier die richtige Dateistruktur haben und nicht schon der Weg dorthin. So, Hilfstools noch weiter. RPM Dev Newspec aus dem Paket RPM Dev Tools. Das erstellt uns so eine Spec-Datei, die wir dann nutzen können als Template, die wir nur noch weiter ausführen müssen. Das gleiche macht bei Debian das DH-Make. Das bereitet auch schon mal dieses Debian-Verzeichnis so grob vor. Und dann müssen wir nur noch genau das so anpassen, wie wir es dann für unsere Software brauchen. Kopfschütteln. Dann haben wir noch CPAN-Spec. Ist so ein, wenn man häufiger mal Perl-Module von CPAN bauen möchte. Damit kann man das recht gut automatisieren, beziehungsweise man ruft halt CPAN-Spec auf, sagt, welches CPAN-Modul man haben möchte. Das lädt die Quellen runter, erstellt die Spec-Datei, die ja zu 90% auch sofort funktioniert. Manchmal muss man nur kleinere Anpassungen vornehmen. Ist da ganz hilfreich. Gem2RPM, das gleiche für Gem-Pakete, wenn man die in RPM bauen möchte, kann man das damit machen. Und halt Quilt gilt für beide. Paketbau bei RPM. Wir sind hier wieder in unserem Verzeichnis RPM-Build. Rufen da dann RPM-Build-BA auf. Damit wird nur das Paket gebaut. Man könnte sich sonst auch noch ein Source-RPM bauen, wo die Quellen hinterher drin sind, wenn man es nachinstallieren möchte. Habe ich, glaube ich, so noch nicht weiter erwähnt. Also BA ist das Build-Kommando dafür. Und geben dann an, welche Spec-Datei wir bauen möchten. Dann sehen wir auf einmal die einzelnen Sachen, die gemacht werden. Und genau, sehen dann gleich unter rpm-build/rpms hier/no-arch dann das fertige RPM, was gebaut ist. Bei Debian, wir sind im Verzeichnis, rufen debuild-oc-us-b auf. Das baut uns ein unsigniertes Paket. Und macht dann diese ganzen Sachen, die in der Rules-Datei sind. Und anschließend haben wir auf einer Ebene höher das fertige Debian-Paket, das wir installieren können. So. Dann schauen wir uns das Ganze mal an. Lust. Irgendwie müssen die heißen. Vorbereitet, habe hier mein RPM-Bild. Das Ganze sieht schon vorbereitet so aus. Ich habe die ganzen Dateien passend abgelegt und kann jetzt einfach hier RPM-Bild A weg aufrufen. Gut. Das sagt mir jetzt, dass ich Paketabhängigkeit installieren muss. Ich mache das mal schnell. Das ist das, was ich meinte, bei RPM Bildhost zu haben. An dem sollte man auch möglich, also nicht viel verändern, weil wenn man eine neue Library installiert hätte, könnte das Ganze dann andere Resultate haben. Die noch schönere Version sind halt Build-Services nutzen, die haben das Ganze automatisch aufsetzt, da kommen wir dann später zu. So. Fertig. Ist ein Python, was einfach nur eingepackt wird. Hier wird nichts kompiliert. Hier werden nur Daten von A nach B geschrieben. Und jetzt sehen wir hier unter rpm no-arch das fertige OST-Paket. Name. Wir können das Ganze anschauen. Hat soweit schon funktioniert. Den Debian-Paketbau überspringe ich mal. Ich rufe nur das Kommando auf, was ich da eben auf der Folie hatte. Ihr seht dann, dass ein Debian, dass ein Paketbau rausfällt. Mehr kann ich dazu nicht sagen. So. Wenn man dann anfängt, Software zu paketieren, möchte man die eventuell auch einer zur Verfügung stellen, im Idealfall direkt bei der Distribution. Hier nur kurz, jede Distribution hat eigentlich irgendwelche Guidelines, an die man nicht halten muss, damit man Chancen hat, dass das Paket aufgenommen wird. Der nächste Vortrag wird sich darüber über die rechtliche und Workflow-Thematik näher eingehen. Da könnt ihr euch das ganz anhören. Ansonsten hier einfach mal die Links zu den jeweiligen Guidelines, die ich gefunden habe, beziehungsweise die so kursieren im Internet, gibt es bestimmt noch mehr. Die dann einfach mal durchlesen und dann hat man auch größere Chance, dass man nicht so viel Zeit aufbringen muss und Nerven, um das Paket abzugeben zu bekommen. Bei OpenSUSE gibt es zum Beispiel einfach klare Blacklisten. Ich komme aus der OpenSUSE-Welt, deswegen weiß ich es hier halt genauer, haben die anderen Distributionen garantiert auch. Es gibt einfach Pakete, die nicht gebaut werden sollen. Alle, die irgendwelche Closed-Source-Lizenzen haben, wo es Ärger geben könnte, sagt man direkt nein, die nehmen wir gar nicht erst auf. Kann man sich viel Zeit ersparen, wenn man sowas machen möchte und so ein Projekt auf der Blacklist findet, kann man es gleich aufgeben, baut das Paket selbst für euch, wenn ihr es braucht. Das würdet ihr nicht in die Distribution reinkriegen. Ansonsten, ja, keine vorgebauten Binaries einpacken. Binaries werden oder alles, was kompiliert werden muss, soll auch dann während des Bildvorgangs kompiliert werden. Und Makros nutzen, wo verfügbar. Wir haben eben schon ein paar gesehen, dieses %Setup. Es gibt für jede Pfadangabe, wo man irgendwas hininstallieren möchte, bestimmte Makros, die einfach dann auch passend die Pfade setzen. Dann muss man sich nicht immer damit rumärgern, man muss die Pfade bei der nächsten Version anpassen oder auf einer anderen Distribution sind sie anders, dann sind die einfach schon mal passend gesetzt. So. Kommen wir jetzt auch zum Open Build Service. Das ist ein Build Service, der von OpenSUSE Projekt bereitgestellt wird. Da kann man mitarbeiten an der OpenSUSE Distribution. Man kann seit neuestem auch Pakete in die Enterprise-Version, in Slash reinbringen. Man kann aber auch für andere Distributionen bauen. Es ist unterstützt Debian und alle Unterarten von Debian oder Ubuntu, was es da so gibt. Wir können für Arch Linux bauen. Man ist also nicht nur auf RPM beschränkt. Was wir dann haben, jeder kann kostenlos daran den nutzen, muss sich nur einmal registrieren, damit halt alles sauber in Changes und so weiter drin ist. Man kann ihn auch, wenn man das Ganze kommerziell oder in seinem Unternehmen nutzen möchte, kann man sich den auch in seinem Unternehmen installieren. Das Ganze stellt uns automatische Repositories zur Verfügung, die wir dann weiter nutzen können. Also wäre sozusagen schon mal kann man als ersten Schritt nehmen, wenn man Software baut, die noch nicht in die Distribution reinbekommen hat direkt, kann man hier über den Open Build Service dann trotzdem fertige Repositories an seine Nutzer bereitstellen. So, genau, verschiedene Distributionen. Wir können nicht nur Pakete bauen, sondern auch Images, also Images für die Cloud, wir können Docker-Container bauen, Application-Images, was es da alles so gerade gibt. Wir können das Ganze auch automatisieren. Wir haben die Möglichkeit, wenn man neue Software bei GitHub eincheckt, zum Beispiel automatisch den Build im Open Build Service zu triggern. Und hinterher sind die automatisch passenden Pakete fertig. Die Pakete werden am Ende mit RPM-Lint oder dementsprechend anderen Tool der jeweiligen Distribution getestet. Die Tests sind eventuell ein bisschen härter als die, die man beim Standardaufruf macht. Aber so ist einfach sichergestellt, dass man eine gewisse Qualität von Paketen hinterher rausbekommt. Genau, auch ganz schickes Feature, wenn mein Paket von einem anderen Paket abhängig ist, was in diesem Build-Service gebaut wird, also so als Bauabhängigkeit, dann wird mein eigenes Paket automatisch neu gebaut. Also ich muss da jetzt nicht immer Listen pflegen und schauen, okay, ich habe die Library geupdatet, muss jetzt noch mal ein anderes Paket updaten oder neu bauen lassen, das wird alles automatisch gemacht. Also würde man einen neuen C-Compiler reinwerfen, würde jedes Paket, was mit C kompiliert wird, einmal komplett neu bauen. So. Genau, öffentliche Instanz, build.opensuse.org. Mal schauen, ob die noch erreichbar ist. Ja. Genau, so sieht das Ganze aus. Wir haben hier ein paar Statistiken, sehen hier Projekte, zum Beispiel hier die ganzen OpenSUSE-Lib-Projekte. Da fällt hinterher dann die OpenSUSE-Distribution raus, hier in diesem Fall OpenSUSE-Lib 15. Gehen wir mal woanders hin. OpenSUSE-Tools, da gibt es dieses OSC-Kommando. Die Sortierung beim Build-Service ist, wir haben Projekte, aus diesen Projekten werden hinterher auch die Repositories erstellt und in diesen Projekten haben wir Pakete. Und hier sehen wir zum Beispiel das OSC-Paket und hier sehen wir schon mehr Sachen drin, als wir für RPM-Bau bräuchten. Wir sehen hier Debian, wir sehen hier auch Arch Linux unten das Package-Build, also sie bauen hier auch ein, okay, gerade nicht, ein Paket für Arch Linux. Wir sehen hier die Debian-spezifischen Sachen. Wir sehen unterstrich Service-Datei. Es werden vorher Services gemacht, die zum Beispiel den aktuellen Quellcode aus dem GitHub runterladen. Also auch diesen Schritt muss man nicht mal selbst machen. Hier rechts sehen wir, für was alles gebaut wird. Arch Linux ist gerade, irgendwelche Abhängigkeiten sind gerade nicht verfügbar. CentOS, ganz viel Debian, Fedora, Pangea, RHEL, ganzen SLES-Sachen, Scientific Linux, Univention, OpenSUSE, ist eigentlich alles gut abgedeckt. Und somit, ja, wenn man ein Projekt hat und seine Software bereitstellen möchte, kann man das hier schon mal als ersten Schritt ganz gut nutzen. Wenn wir jetzt hier irgendwo drauf gehen, ich suche mal hier OpenSUSE. Wird man sich hier auch nochmal das komplette Log anschauen, was macht, was ist während des Bildvorgangs eigentlich alles passiert. Genau, wir haben Collaboration Features bei diesem Open Build Service, das heißt, wir können entweder direkt an Projekten mitarbeiten, indem wir fragen, ob wir mitarbeiten können. Wir können aber auch so ein Paket wie hier zum Beispiel OpenSUSE Tools, OST, nicht im üblichen Mechanismus branchen. Dann haben wir einen speziellen Bereich, also ein Home-Projekt, wie es beim Build-Service heißt, in dem wir arbeiten. Dann können wir Veränderungen machen und die dann über einen Submit-Request wieder zurückschicken. Dann werden die von den Maintainern angeschaut und eventuell aufgenommen oder man bekommt gesagt, wo man noch nachbessern muss. So kann man mitarbeiten und ja, irgendwann wird man dann eventuell auch direkt als Maintainer mit aufgenommen. Je nach Projekt ist das unterschiedlich. Screenshots brauche ich nicht, war ja noch da. Was der Build-Service Schickes macht, wir haben eben gesehen, ich habe mit rpm-build versucht, ein Paket zu bauen, ich musste erst noch Abhängigkeiten installieren. Der Build-Service macht das Ganze automatisch, beziehungsweise macht das Ganze auch in einem abgesicherten Bereich, sodass keiner irgendwie Blödsinn treiben kann, indem er komische Shell-Kommandos in das Backfile reinschreibt. Es wird automatisch hier so ein Job erstellt, wenn ich eine neue Version hochgeladen habe, dann wird dieser Job einem Worker zugewiesen, wenn der an der Reihe ist. Und der Worker, der baut dann einfach eine virtuelle Maschine auf, indem er später baut. Also zweimal abgesichert, wir haben einmal das Build-Root und eine virtuelle Maschine drumherum. Somit kann nach außen nichts passieren, wir können aber auch nichts nachladen, muss man dann wissen. Einerseits ist es für uns als Packager ein bisschen schwierig oder macht es ein bisschen schwerer, weil wir nicht dynamisch einfach Code nachladen können. Andererseits macht es ganz sicher, weil während des Bauvorgangs nicht irgendwelcher fremder Code mit ins Paket angeschlossen werden kann. Alles muss vorher dem Open Build Service bekannt sein und dann ist es auch in seiner eigenen Quellverwaltungssystem mit drin. Also alles, was jemals im Open Build Service gebaut wurde, kann man auf den Code kann man wieder zurückgreifen. Ist in der Revisionsverwaltung mit eingebaut. Dann läuft der Bauvorgang ab, das fertige Paket wird dann aus dieser VM extrahiert und an das Backend zurückgegeben und dort wird dann das Paket in das Repository bereitgestellt und dann auch auf Mirror-Server mitgespiegelt, die sich bereit erklärt haben, auch diese Home-Projekte zu mirrorn. Dann ist es auch nicht nur auf einem Server, sondern man hat diesen kompletten vernetzten Mechanismus bei OpenSUSE damit dabei. Interaktionsmöglichkeiten, ja, das Webinterface habe ich gerade schon gesehen, gezeigt. Das hat auch einen kleinen Editor, also man könnte darüber auch online eine Spec-Datei editieren, wenn man kleine Fehler rausmachen möchte. Ansonsten gibt es auch ein OST-Tool, womit man dann ganz normal auf seiner Workstation arbeiten kann. Man hat seine normale Arbeitsumgebung, man hat sein VI, man hat alles, was man so angepasst haben möchte. Und gibt es dann ähnlich wie mit Subversion, mit einem Check-in wieder zurück Richtung Build-Service. Ansonsten ist die API auch noch verfügbar, wenn man Sachen nutzen möchte, die API bereitstellt, aber noch nicht direkt möglich sind über das OST oder andere Automatisierungs-Workflows hat. Bedient sich ganz sehr SVN-nah. Wir haben ein Checkout, wir haben ein Check-in, wir haben Update und solche Sachen. Wir können auch mit dem OST direkt auf unserer Workstation bauen. ist eigentlich so der normale Workflow. Wir ändern etwas, testen es erstmal. Also wir schauen erstmal lokal, ob es überhaupt noch baut oder ob wir direkt irgendwo Schreibfehler haben, die ein bisschen unschön im Backfall sehr einfach zu finden sind. Und erst dann schicken wir es hoch Richtung Build-Service und dann wird es nochmal gebaut. Wir haben auch hier dann lokal die Möglichkeit, einmal in einem normalen Change-Rule zu bauen, wo das Ganze drin ist, oder auch mit virtuellen Maschinen das Ganze noch weiter abzusichern, zentral laufen zu lassen. So. Paketbau sieht ein bisschen anders aus. OSCCO, OpenSUSE Tools, das ist das Projekt, was ich auschecken möchte, beziehungsweise hier nur das Paket OSC. Da war ich ja gerade drin mit der Webansicht. Das Ganze liegt dann einfach in meinem Verzeichnisbaum drin, kann ich dann da reingehen, sehe hier die einzelnen Dateien, die ich auch eben gesehen habe, die Debian-Dateien, UpImage, PackageBuild und so weiter. Und dann rufe ich hier unten OSC-Build auf und gebe ein, für was ich bauen möchte. Hier zum Beispiel OpenSUSE Factory, Architektur x86-64. Es ist zwar ein NoArch-Paket, was rausfällt, aber wir müssen trotzdem eine Architektur beim Bauvorgang mit angeben, auf was gebaut wird. Das gleiche können wir auch mit Debian machen. Und wenn wir das Ganze in der VM laufen lassen möchten, können wir hier noch diese Parameter mit übergeben, OSC und dann Build VM dazu. Also so sieht das Ganze dann aus. Das Ganze wird gebaut. Und am Ende von der Ausgabe sehen wir dann ganz unten die Pakete, die gebaut wurden. Und eigentlich auch den Part, wo sie liegen. Hier nochmal für Debian. Hier sehen wir jetzt unten, wo wir lokal in unserem Dateisystem an die Pakete wieder reinkommen. Also hier war temp buildroot. Dann auf meiner Workstation wieder, wo ich dieses OSC-Build aufgerufen habe, da kommt dann an die Pakete, kann die nochmal testen, kann die nochmal installieren. So Schritte machen. So. Damit wäre ich auch schon durch. Haben wir noch ein bisschen Zeit für Fragen?
Wenn man jetzt völlig unerfahren anfängt und ein Paket bauen möchte, gibt es dann beim Open Build Service auch eine vernünftige Dokumentation für Einsteiger, wo man zum Beispiel die ganzen Makros drinne finden kann und deren Bedeutung nachlesen kann?
Okay.
Denn also ich habe schon mal einzelne RPM-Pakete gebaut und hatte dafür nur die Retter-Doku zur Hand und war doch so ein bisschen enttäuscht, weil ich den Eindruck gewonnen habe, man muss schon mal Pakete gebaut haben, um zu verstehen, wie man Pakete baut.
Man muss irgendwie diesen Einstieg erstmal haben. Entweder man hat wen, den man nerven kann, aber zum Glück bist du noch auf die Makros gegangen. Ja, die gibt es wirklich erklärt. Also hier mal für SUSE. Ich glaube, da kommt dann gleich die Antwort für Debian. Hier sind schon mal das, was ich meinte mit Pfaden. Wir schreiben keine Pfade, wo was hininstalliert wird, direkt rein, sondern wir geben dann hier so Sachen an, zum Beispiel ja, libdir. So steht auch kurz erklärt, wann man das benutzt und was das macht. Das sind die. Du möchtest dann eventuell noch die ganzen anderen Makros haben. Also ich werde meine Folien noch mal ein bisschen überarbeiten und diese URLs noch mit reinpacken, weil die sind noch nicht drin. Ja, hier nehmen wir es halt einfach mal RPM-Makros. Also das findet man dann schon. Es gibt dann wieder pro Programmiersprache, also wenn man ein Python-Paket baut, Python, Perl, gibt es aber bestimmte Unterverzeichnisse im OpenSUSE-Wiki, wo dann auf die spezifischen Makros eingegangen wird.
Kommt. Wenn man die RPM-Build-Tools auf der Maschine installiert hat, dann hat man auch die Definition der Makros. Da gibt es nämlich eine Datei, die ist mit dabei. Das heißt, man kann sich, ist ein bisschen mühsam, die Makros angucken. Vielleicht hilft das weiter. Ansonsten ist meine Erfahrung, dass die Fedora-Dokumentation wesentlich mehr hergibt als die von Red Hat. Und ja, das ist ein bisschen schwierig bei RPM. Es gibt etliche Literatur dazu, die ist aber veraltet oder ist nicht ganz neu, teilweise nicht aktuell und ein bisschen schwierig zu finden. Es artet in eine größere Leseorgie aus und man braucht leider verschiedene Dokus, um dann insgesamt all das zusammenzukriegen, was man haben möchte. Ich habe irgendwo noch eine Liste von Bookmarks, aber die habe ich nicht hier. Gib mir mal nachher deine Adresse.
Das sind noch kurz, was ich hier rumgeblättert habe. Je nach, nach Sprache oder was man einbauen möchte, gibt es dann hier wieder OpenSUSE-spezifisch die jeweiligen Unterkapitel im Wiki, wo man dann auf die jeweiligen Sachen wieder weiter eingeht. Weil die installieren dann eventuell noch zusätzliche Makrodateien. Ja, man muss ein bisschen suchen.
Hallo. Gibt es eine einfache Möglichkeit, also ich habe ein Problem zuerst. Ich habe öfters mal das Problem, dass ich ein RS-Paket bauen möchte. Eine Datei aus einem Paket herausschmeißen möchte. Also dass ich ganz schnell ein RPM habe, was ich aufmachen möchte. Ich möchte eine Funktionalität haben oder zum Teil auch ganz leer haben, weil ich die Abhängigkeit nicht haben möchte. Möchte das wieder zumachen, einbauen und es sozusagen benutzen. Gibt es dafür eine einfache Möglichkeit?
Ich verstehe gerade dieses leere RPM nicht. Also das ein Template
wir,
oder so.
Ja, machen wir es ganz einfach. Bei Ubuntu gibt es zum Beispiel beim Desktop Abhängigkeiten zum Splash-Screen. Den ich typischerweise aber gar nicht haben möchte, weil ich gerne möchte, was da kommt und so weiter. Und bevor ich da anfange, und das Einfachste ist, also so habe ich das zumindest gelöst, dass ich einfach ein leeres Splash-Screen-Paket baue, damit erfülle ich alle Abhängigkeiten. Ich brauche mich anhand dem ganzen Ablaufen nicht weiter stören. Ich könnte es natürlich auch im Zielpaket, aber bei Updates wird das schwierig werden, wieder rauswerfen und baue ein Dummy-Paket.
Okay, das
so, und dann bin ich diesen ganzen Krempel los, es funktioniert gut. So, das war aber ein Haufen Aufwand. Und wie bei RPM weiß ich nicht, ob das geht. Und mein größter Anwendungsfall ist aber eigentlich, dass ich mich irgendeine Funktionalität oder eine Datei in einem Paket stört, die ich raushaben möchte. Und da hätte ich gerne, ich mache das auf, schmeiße die Datei raus oder die Funktionalität und baue es wieder zusammen.
Es gibt die Source-RPMs zum Beispiel. Die kann man erstmal installieren. Dann hat man schon mal die Spec-Datei von dem Paket, die man bearbeiten möchte. Dann halt editieren, das rausschmeißen, was man nicht drin haben möchte, neu bauen. Hält bis zum nächsten Update. Oder man hat halt einen passenden, eingestellt, dass das Paket nicht neu nicht überschrieben wird und nicht abgedatet wird. Kann man halt machen. Leeres RPM, ja, komplett leer, weiß ich jetzt nicht, aber man könnte ja irgendeine Dummy-Datei einbauen, die das Ganze macht. Oder noch eine Frage oder ein Mikrofon rüber? Durchgeben.
Leeres RPM ist trivial. Man nimmt ein Spec-File, wo die passende Metainformation drinsteht, also wie es heißt, welche Version es sein soll, was es braucht oder auch nicht braucht, lässt man dann halt weg. Und man hat nachher hinten eine leere Files-Section, man braucht dann natürlich auch nichts zu bauen, nichts zu installieren, trivial. Die Sections stehen da, sind leer, Files steht da ohne Inhalt, funktioniert wunderbar. Ist vor allen Dingen interessant, wenn man irgendwelche Abhängigkeiten umbiegen will und das als Vermittler einsetzen will, sozusagen als Dolmetscher. Ich brauche A und habe nur B. Dann baut man sich ein Paket, was B erfordert, A anbietet und selber keinen Inhalt hat. Wunderbar einfach.
Okay. Also ich wollte eigentlich nur kurz anmerken, unter Debian, da gibt es das Paket Equivs und das ist im Endeffekt genau dazu da, um so Dummy-Pakete zu bauen. Das ist unter Debian dann auch relativ
einfach. Wie gesagt, Debian ist nicht so meine Welt. Oh. Wenn das dann alles war an Fragen. Vielen Dank, dass doch so viele hier waren zur früher Stunde. Und ich hoffe, ihr habt wenigstens ein bisschen die Angst vom Paketieren verloren. Ich habe euch hoffentlich nicht noch mehr verwirrt. Viel Spaß beim Paketieren.